Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Stress versus Entspannung. Schlaf gehört genau in diesen Themenschwerpunkt hinein. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich brauche jemanden, der darüber etwas sagen kann, und dann habe ich jemanden gefunden. Ich war in der Schlafakademie Berlin. Dort geht es um Prävention, um Therapie, um Forschung und um Weiterbildung. Und ich habe mit der Projektleiterin Thea Herold gesprochen. Sie ist Diplomjournalistin, sie ist Dozentin, sie ist Autorin. Sie hat mit Professor Ingo Fietze das Sachbuch Der Schlafquotient geschrieben und ihr neuestes Buch heißt Du hast Zeit, eine Liebeserklärung an die Pause. Wir haben sehr, sehr lang geredet. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Ich hoffe, dir gefällt das Gespräch. Für mich gab es sehr, sehr viele Insights, sehr, sehr viele Aha-Momente und ich hoffe, dir geht es genauso. Ganz viel Spaß. Audio ab mit Thea Herold.
Das mit der Abkürzung, das ist schon eine gute Geschichte, um es zu beschreiben. Wir müssen ja immer Bilder für Dinge haben, die wir uns eigentlich nicht vorstellen können. Schlaf kann man nicht sehen. Wir selbst sehen uns beim Schlaf nicht. Würden wir uns übrigens beim Schlaf sehen, davon bin ich fest überzeugt, würden wir ihn auch mehr wertschätzen. Weil ich glaube, es gibt diesen Effekt, den wir haben, wenn wir schlafende Kinder im Kinderwagen sehen. Es gibt niemand, der da nicht ein schieres Entzücken ausbricht und sagt, Gott, ja, weil dieses entspannte, ruhige, mit sich im Reinen seiende Wesen, das wir dann werden, wenn wir schlafen, wenn wir das sehen würden, würden wir den Schlaf sofort, von jetzt auf sofort, mehr wertschätzen. Und ich glaube, Wir wertschätzen den Schlaf gar nicht so, wie er es eigentlich verdient. Weil das kriegen wir einfach nicht beigebracht. Also Schlaf ist irgendetwas, was stattfinden muss. Der wird uns in die Wiege gelegt. Der tritt einmal am Tag ein und hört irgendwie auf. Und meistens disziplinieren wir unseren Schlaf, indem wir sagen, also eher geht's nicht, schlafen zu gehen.
Ja, ja.
Und länger dürfen wir nicht. Da kommt der Wecker.
Genau, genau.
Da kommt die Pflicht. Da kommt der Alltag. Da kommt die Leistung. Und das ist das, worauf wir ja eigentlich konditioniert sind. Wir kriegen nicht beigebogen. Bitte pass auf deinen Schlaf auf. Freu dich, wenn du schlafen kannst. Du darfst schlafen, sei happy. Das kriegen wir nicht beigebracht. Wir kriegen anders beigebracht. Sei pünktlich wach, komme in den Tag, leiste was am Tag und mach was draus. Und das ist im Grunde auch ganz richtig so. Dafür sind wir ja auch auf dieser Welt, dass wir etwas machen, dass wir etwas tun, dass wir etwas erleben, dass wir etwas leisten, letztendlich. Aber Schlaf ist keine Leistungszeit. Und das müssen wir uns einfach erstmal vor Augen führen. Das ist ein Ort, ein Refugium, ein Schatz, ein unsichtbarer Schatz des Lebens, ein Geschenk. Und wir kriegen es jeden Tag. Statt uns aber darüber zu freuen und es wie ein Geschenk auszuwickeln und zu sagen, oh, was wird uns dieses Mal wieder Schönes passieren im Schlaf, nehmen wir ihn entweder, das ist den meisten von uns so, gar nicht, wie gesagt, so wichtig, weil er kommt ja sowieso und wir wissen, was passiert in dem Maße, als wir legen uns hin und stehen wieder auf. Die andere Seite ist, Schlaf wird dann beachtet oder beginnt Beachtung in unserem Leben zu erlangen, wenn irgendwas damit nicht stimmt. Wenn wir also am nächsten Tag oder nach Schlafende nicht so wie erwartet aufstehen, erfrischt, erholt, voller guter Laune, was ja alles der Schlaf machen kann. Aber wenn wir ihm dafür keine Gelegenheit geben, tritt das halt nicht ein.
Ja, ich finde das interessant, weil allein dieses Wort, ich habe verschlafen, also da schieben wir dem schwarzen Peter ja schon zu, ne? Schlaf hat uns daran gehindert, diese Leistung auszuüben. Also in diesen kleinen Sätzen im Wording ist ja auch schon ganz viel drin. Und ich werde es nie vergessen, ich fand das total absurd. Das ist jetzt auch schon 10 Jahre her. Da hat ein Unternehmer zu mir gesagt, da ging es irgendwie um Leistung auch, da habe ich gesagt, ja, das kann ich dann morgen machen, ne, und ich bin jetzt müde, ich muss ja auch noch, also dann hat er den Satz gesagt, das will ich nie vergessen, Frank, schlafen kannst du, wenn du tot bist.
Ich wäre so, ja, ich weiß, dass dieser Satz immer noch kursiert, er hat ja auch prominente Verteiler gefunden, dieses schlafen kannst du, wenn du tot bist, impliziert ja, dass die Zeit, die wir im Schlafen verbringen, eigentlich Zeitverschwendung ist.
Ja, genau.
Und das ist absolut falsch. Ja. Es ist eben keine Zeitverschwendung. Niemand von uns will Zeit verschwenden. Wir wissen, Zeit ist extrem kostbar. Es ist das Kostbarste. Mhm. Zeit ist das, was wir vor allen Dingen begrenzt haben. Es fängt irgendwann für uns an und irgendwann werden wir uns von dieser Welt verabschieden und dann ist unsere Zeit abgelaufen. Und deswegen, ja, Zeit ist kostbar. Aber dem Schlaf diese Eigenschaft als Zeitverschwendung zuzumessen, das ist grundsätzlich falsch. Und trotzdem existiert unterschwellig dieser Verdacht letztendlich bei jedem, der sich am Tag in der Öffentlichkeit beim Schlafen erwischen lässt.
Ja.
Ich glaube, wir haben tatsächlich eine Art neuer Schlafkultur vor uns, die wir entwickeln müssen unter den Bedingungen der Gesellschaft, die wir jetzt haben. Wir leben im 21. Jahrhundert. Und diese Zeitgeistmaschine, die wir mit 24/7 beschreiben, die also eine Art vermeintlicher, rund um die Uhr wach, rund um die Uhr aktiv, tätig, präsent, erreichbar zu sein scheint, der müssen wir uns stellen, denn wir können aus ihr nicht einfach so zurück. Wir können nicht sagen, da spielen wir nicht mit. Das ist schwierig. Aber wir können sagen, wir richten unser Selbstbewusstsein auch daran aus, dass wir für uns die Zeit, die diese Ruhe, diese Rückzugsbedürfnisse verlangen, dass wir diese Zeit für uns in Anspruch nehmen. Ohne schlechtes Gewissen.
Ja.
Ohne sich sofort Entschuldigungen zu suchen, die da heißen mögen, letztendlich im schlimmsten Fall, ich bin krank. Denn die Zunahme von Erkrankungen im psychischen Bereich in den letzten Jahren, die dramatische Zahlen belegen das ja, hängen auch damit zusammen, dass wir diesem Druck, dieser und sich unter Druck fühlen, einfach nicht entrinnen können, es sei denn, wir fehlen entschuldigt.
Ja, ja.
Dabei dürfen wir jeden Tag, was eine wunderbar eingerichtete Pause in unserem inneren Uhrwerk macht, dass wir jeden Tag einmal entschuldigt fehlen dürfen.
Ja, ja, ja.
Und das müssen wir aber selbstverständlich und mit einem großen und vielleicht auch wirklich wieder mit einem, das meine ich, mit einer neuen Kultur über Schlaf nachzudenken oder ihn zu diskutieren, dass wir ihn auch wirklich als das akzeptieren, was er eben ist. Er ist eine Quelle unserer Gesundheit. Er ist eine Quelle unserer Kreativität. Er ist eine Quelle für unsere auch geistige, wer bin ich? Weil wenn ein Mensch nicht schlafen darf, nicht schlafen kann, wird er alles das peu à peu immer weniger sicher haben. Seine Gesundheit wird untergraben, sein Gedächtnis wird untergraben, Konzentration wird untergraben, die Erholung wird sich nicht so einstellen. Wir dürfen schlafen, das ist meine feste Überzeugung. Und es ist die günstigste Gesundheitsvorsorge, die wir uns leisten.
Ja, das stimmt. Und wir nehmen es gar nicht so wahr. Also wir haben einfach ein anderes Bild darüber.
Genau.
Aber was passiert, wenn, und ich bin mir sicher, dass auch irgendjemand, der jetzt diesen Podcast hört, der oder die, man schläft nicht so gut, man schläft schlecht, man ist weniger kreativ, weniger produktiv, man trifft schlechter Entscheidungen. Also was macht schlechter Schlaf wirklich mit uns? Kann man das runterbrechen? Gibt's da?
Runterbrechen heißt mit fünf Fingern beschreiben, ja? Versuchen wir es mal. Also erstens, die Erholungskraft, die der gesunde Schlaf hat, wird natürlich, wenn man zu wenig oder zu schlecht schläft, wenn die Schlafqualität oder Quantität nicht dem entspricht, was mir selbst, denn Schlaf ist sehr individuell. Jeder hat seinen eigenen Schlaf, sein eigenes Schlafbedürfnis. Wenn es also der Schlaf, den ich brauche, nicht eingestellt wird, ist die Erholung nicht so gewährleistet. Mhm. Zweite Sache. Wir haben während des Schlafes ein sehr komplexes Reinigungsprogramm. Man könnte auch sagen, ja, also die Müllabfuhr des Tages geht neuronal noch einmal alles durch. Mhm. Und diese Plastizität unserer Hirnleistungen stellt der Schlaf wieder her. Wenn das natürlich auf lange Sicht nicht erfolgen kann, ist ja ganz klar, dass wir dann entsprechend dünnhäutig werden. Wir haben nicht mehr Kraft für Harmonie, weil wir ganz einfach disbalanciert sind. Und Konzentrationsfähigkeit nimmt ab. Damit steigt die Unfallgefahr. Also das ist das, was wir mit der inneren Aufräumarbeit machen während des Schlafes. Dritter Punkt. Wir bauen unser Gedächtnis ein. Das heißt, alles, was wir am Tage erfahren, jeden Input, jeden Gedanken, den wir haben, spielen wir im Grunde während der Nacht noch einmal durch, im Sinne von, muss ich mir das merken. Wir lernen im Schlaf. Das heißt, schlafen wir nicht gut, werden wir auch in diesem laufen unsere Lernprogramme nicht so schön oder nicht so effektiv, wie sie es könnten. Mhm. Fünftens, sind wir schon bei fünf?
Ja, vier oder fünf, ich weiß auch nicht. Ja.
Wir haben natürlich unsere ganze inneren Organe, unsere ganze äußeren Organe, die Haut, nicht zuletzt, als quasi Erholungs- und Reparaturzeit erleben sie die Schlafstunden. Das heißt, wenn wir gut schlafen oder wenn wir schlecht schlafen, man sieht es uns irgendwann an. Ja. Es macht einen Unterschied. Deswegen habe ich auch gesagt, wir haben ein so günstiges, verlässliches Gesundheitspräventionsprogramm, wenn wir schlafen. Ja,
von jeder also Krankenkasse kostenlos zur Verfügung gestellt.
Also es ist wichtig, dass wir in der medizinischen Versorgung auf diesem enorm hohen Niveau angekommen sind. Aber die Aufgaben, die der Schlaf leistet, die können uns letztendlich, kann uns niemand so abnehmen. Ja. Die müssen wir selber nehmen. Dafür haben wir selber auch ein bisschen die Verantwortung, dass wir sagen, okay, ich lege mich hin, ich schlafe mich gesund. Ich weiß nicht, ob irgendjemand mal mitgekriegt hat, dass vor einigen Jahren in den Kosmetikindustrien ganz besonders sensible Leute anfingen, nicht mehr Night Cream, sondern Sleep Cream draufzuschreiben, weil sie nämlich damit auch so indizieren, das, was der Schlaf schafft, schafft diese Creme auch. Ja, also was natürlich Quatsch ist, das kann wirklich nur der Schlaf.
Nur der Schlaf, ja.
Ja? Und deswegen sollte man auch wirklich den Schlaf als seinen Freund, als seinen großen Unterstützer und Helfer begreifen, den wir bei uns haben. Also immer, wenn wir ihm Gelegenheit geben, zu uns zu kommen, dann tun wir was für uns.
Also Leistung und Schlaf gehen Hand in Hand. Und das wissen wir jetzt.
Nein, ich korrigiere mich nochmal. Ja? Es hat nichts damit zu tun, dass der Schlaf Leistungen bringt, sondern Zeit. Das ist ja leistungsfreie Zeit für uns.
Ja, ja, nee, nee,
also wir müssen wirklich den Stress, die Leistungsbereitschaft, ich muss jetzt was tun, dieses ich muss,
ja,
einfach am Rande des Bettes abgeben. Wir müssen gar nichts. Wir müssen uns einfach nur hinlegen. Die Arbeit allerdings, und da weiß ich nicht, ob wir das Wort Arbeit verwenden dürfen, sondern die komplexen neuronalen, physiologischen, neuronalen und physiologischen Prozesse, die während der Schlafzeit in uns vollzogen werden, die können wir eben nicht in den Tag holen. Die können wir auch nicht optimieren. Da können wir nicht eingreifen. Das ist einfach tatsächlich noch ein Mysterium der Natur.
Und das ist auch schön, das ist ein Mysterium. Aber na, genau das meinte ich auch. Ich meinte Yin und Yang. Ne? Also wenn wir, weil es wird ja dann oft gesagt, ich muss sehr viel leisten, also kann ich weniger schlafen. Aber wenn ich viel leisten will, dann muss ich viel schlafen, weil ich, wenn ich lernen will und so, dann geht das nur, indem ich ausgeruht bin.
Genau, es gibt ja auch dieses herrliche Sprichwort, wenn du was lernen willst, nimm das Buch, leg sie unter das Kopfkissen und geh schlafen.
Ja.
Das meint natürlich nicht, dass wir die Bücher jetzt unter das Kopfkissen, wäre vielleicht in jedem Fall auch
manche
nicht.
Manche Studenten, die liegen schon so irgendwie.
Genau, oder über den Büchern einschlafen müssen, aber dass wir über Dinge schlafen. Schlaf mal drüber. Ne? Du kennst dieses Sprichwort im Sinne von, da ist eine Entscheidung zu treffen, die ist bestimmt nicht unrelevant für alles, was kommt. Ich schlafe erst mal drüber.
Ja, ja.
Weil sich, ich sag mal so, da auch die Weisheit der Nacht oder des Schlafes einfach manifestieren kann. Und man ist am Morgen einfach klüger als am Abend, wenn wir müde zurückkommen aus dem Tag.
Ja, ich finde das super interessant, weil, also wir, klar, also Schlaf ist irgendwie so ein Beiwerk, was man irgendwie vielleicht wenig wertschätzt. Jetzt habe ich auch vorher recherchiert und ich habe eine DRK-Studie gefunden von 2017. Und die besagte, dass 80% in Deutschland behaupten, dass sie unter Schlafstörungen leiden. Also nicht die medizinische Schlafstörung, sondern von sich aus sagen die, ich habe irgendeine Störung, ich schlafe nicht so gut. Und auch bei Schülern ist die Zahl schon irgendwie nicht so schön. Und also würdest du sagen, wir haben als Gesellschaft ein Problem mit dem Schlaf? Und wenn ja, war das schon immer so? Oder ist das jetzt so wegen einer neuen Arbeitswelt, weil wir mehr Leistungen geben wollen? Woher kommt das? Oder war das schon immer gleich?
Ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren tatsächlich verschlimmert, gesellschaftlich. Hm. Wir haben noch nicht so lange Langzeitstudienzahlen. Mhm. Wie diese DAC-Studie, ist ja eine Langzeitstudie gewesen, 2017 brachte sie eben tatsächlich Zahlen an die Öffentlichkeit, die katastrophal und erschreckende Wirkung haben im Sinne von, wer schläft eigentlich noch gut?
Ja.
Wichtig war, was du schon sagtest, das meinte nicht in jedem Falle medizinische pathologisch einzuordnende Schlaferkrankungen, sondern ganz einfach das Gefühl, ich habe mit dem Schlaf ein Problem.
Ja.
Also ich habe 2003 die Gelegenheit gehabt, eine Schreibstudie zu machen, die sich mit der subjektiven Schlafwahrnehmung in Bezug auf die objektive Schlafvermessungsergebnisse bezog.
Ja,
und da also, was hat man selber von der Nacht gehalten und was sagte das Somnogramm dazu? Wir haben wirklich oft nicht richtig eingeschätzt, also wir können wirklich nicht oft richtig einschätzen, wie unsere Nacht tatsächlich war. Also manchmal schätzen wir sie zu gut ein und schlafen gar nicht so gut, eigentlich in der Schlafqualität gar nicht so besonders vorbildlich. Andererseits kann auch der Eindruck entstehen, jemand sagt, ich schlafe also schon ganz lange sehr schlecht und dabei sind grundsätzlich die Schlafwerte noch in Ordnung. Mhm. Woran das liegt, wissen wir nicht. Aber es gibt eine große Diskrepanz an der Stelle.
Das ist richtig interessant.
Das ist das eine. Die andere Sache, natürlich kann jeder nur, natürlich kann nur jeder selbst, wenn er früh aufsteht, in den Spiegel schaut, sich diese Ergebnisse geben. War das jetzt eine gute Nacht? War das eine normale Nacht? War das eine Nacht ohne so besondere ausgeschlafen, ohne dass ich mich besonders ausgeschlafen fühle? Und letztendlich, manchmal fragen wir uns das gar nicht. Wir merken es einfach intuitiv. Wir sagen einfach, ja, das ist ein guter Tag. Man ist aufgeräumt, man ist ausgeschlafen. Und das ist das, was vielen fehlt. Dieses Gefühl des Gesicherten, ich fühle mich ausgeschlafen.
Ja, ja.
Weil wir tatsächlich nicht oder nicht so oft, wie es sein sollte, Wohlfühlschlaflängen erreichen. Ja, wir haben ja ungefähr so diese 8 Stunden immer als Zahl vor Augen. Statistische Durchschnittszahl in Deutschland ist 7,14 Stunden. Durchschnitt. Das heißt, es gibt welche, die schlafen deutlich kürzer und es heißt, es gibt welche, die schlafen deutlich länger. Wir selbst schlafen nicht nach Maß. Wir schlafen nicht nach DIN A4. Es gibt da keine, das ist eine Standardnacht, die ideal ist. Ja, also man kann auch nach einer kurzen Nacht manchmal früh aufstehen und sagen, ach, die Welt gehört mir.
Ja, ja.
Anders, manche liegen sehr lange, haben lange Bettliegezeiten, stehen auf und fühlen sich unausgeschlafen, weil eben zahlreiche Wachphasen dazwischen lagen. Kurzum, wichtig ist, wenn man müde ist, zu schlafen. Denn das ist das Einzige, was gegen dieses Müdesein hilft.
Ja.
Und hier kommt eben viel dazu. Also die, weil du fragtest, was sich verändert hat. Die Verdichtung der Dinge, die wir pro Tag erledigen wollen oder müssen, hat sich tatsächlich vermehrt. Also es gibt einfach einen größeren Druck pro Tag, das muss erledigt werden. Ich frage mich manchmal, ob unsere Freizeitindustrie vielleicht da auch eine Aktie dran hat, weil die Arbeitszeiten, die sind nicht unbedingt länger geworden, aber wir haben mehr in der Freizeit vor. Wir haben unglaublich ambitionierte Erwartungen daran, was wir in unserer Freizeit alles machen wollen, schaffen müssen.
Der Freizeitstress.
Genau, der Freizeitstress. Ja. Ich will nicht sagen, hat zugenommen, sondern es ist einfach mehr, was wir uns abverlangen, was alles sozusagen in eine Woche, in einen Tag, in einen Abend reinpassen soll. Und vielleicht können wir an der Stelle in eine Art Vernunft zurückkehren und sagen, wir haben wirklich das Glück, eine gewisse Zeit auf dieser Welt zu sein und es muss nicht alles in einem bestimmten Zeitabschnitt reinpassen. Man muss sich auch noch was übrig lassen. Zumal viele Dinge, die man vor der Familiengründung beispielsweise schon als ganz selbstverständlich in seinem Leben eingepflegt hat, sind nach der Familiengründung oft für junge Leute ein enormes Problem. Also Fitnessstudio, Trainingszeiten, Kurse, vom Beruf wollen wir gar nicht reden. Also wie kommen wir mit bestimmten Verteilungen von Aufgaben in bestimmten Lebensaltern hin? Muss alles immer ständig stattfinden?
Ja,
was kann man, worauf kann man verzichten? Wir haben auf dieses, das kann warten oder darauf werde ich verzichten. Dafür haben wir überhaupt keinen Zugang mehr, weil uns alles zur Verfügung steht.
Ja, wir müssen es ja nur nehmen.
Ja, genau. Kannst du doch machen.
Ja, der Preis ist die Zeit. Die müssen wir investieren. Und wenn ich dann an etwas anderem kürze, das ist dann oft der Schlaf, dann habe ich ein Problem.
Genau. Und da uns gegenseitig zu ermutigen und auch zu sagen, mach mal Pause oder schlaf dich doch mal aus. Wir können das auch später.
Ja.
Die Fete kann auch später stattfinden.
Ja. Die Fete ist auch meist nicht so gut, wie man dachte. Das kommt noch dazu.
Oder dass man sich eben sein Selbstbewusstsein auch in der Frage entwickelt und stärkt und kräftigt und zu sagen, ich kann auch mal Nein sagen, ohne sofort eine schlechte Gewissenattacke zu kriegen.
Ja.
Oder sich irgendwie ins Soziale ausgestellt zu werden.
Also ich lerne jetzt eine Sache. Also erstens, Schlaf ist subjektiv. Ich denke nämlich auch immer, ich muss 8 Stunden schlafen. Und wenn ich da auf den Wecker, heute zum Beispiel habe ich 8 Stunden und 20 Minuten geschlafen. Also mir war das wichtig, ausgeschlafen heute herzukommen.
Ich hoffe, da das hat's ja schon was dabei gebracht. Ja.
Und da bin ich nach 8 Stunden 20 aufgewacht. Und dann fühlte ich mich gerädert, so ein bisschen. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich lange schlafe, und das heißt lang, aber eigentlich schlafe ich so 7,5 Stunden. Mhm. 7,5 bis 8, jetzt waren es 8,20. Und ich hatte dazwischen 2 Wachphasen. Und dann habe ich habe dann immer so das Gefühl, ich habe zu lang geschlafen. So, das habe ich jetzt, also es ist subjektiv, ich muss mich nicht an diese Uhrzeit. Wir versuchen ja zu messen, also das Subjektive dann irgendwie mit dem Objektiven zu verbinden. Ich muss mich doch wohlfühlen, ich habe doch mehr als 8 Stunden geschlafen. Also das habe ich jetzt gerade gelernt, das muss nicht so sein. So, ich musste einfach auf mich und den Körper hören. Und eine Sache, die finde ich ganz interessant. Also wenn wir wenig schlafen, dann sind wir gestresst. Also wenn ich jetzt das objektive Gefühl dazu nehme, ich hab das manchmal, dann schlafe ich 5 Stunden, weil ich irgendwie morgens irgendwie mit der ersten Bahn irgendwo hin muss. Und dann bin ich gestresst, weil ich denke, ich habe heute nicht lang geschlafen. Und dann stresst mich das ja wiederum und ich schlafe wieder schlecht. Dann bin ich vielleicht gestresst durch die Arbeit, das kommt dann auch noch zu, ich schlafe auch schlechter. Also Stress führt dazu, dass ich schlechter schlafe und das führt dazu, dass ich vielleicht gestresst bin, weil ich wenig geschlafen habe. Also das ist ja dann so eine Spirale, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass manche Leute da dann reingeraten und nicht mehr rauskommen. Also ich spüre das manchmal bei mir, wo ich denke, ich bin gestresst, ich habe viel zu tun, ich schlafe wenig und das stresst mich dann schon wieder, weil ich wenig geschlafen habe. Also kommt man da überhaupt noch raus oder gibt es diese Spiralen überhaupt oder ist das auch nur...
Na klar, also nein, diese Spiralen gibt es tatsächlich, aber sie entstehen nicht so schnell, wie du das jetzt gerade beschrieben hast.
Ja.
Also nach einer Nacht oder nach einer Woche anstrengender Zeit gleich zu sagen, also jetzt wird mein Schlaf ganz schlecht, das wäre Panikmache, okay, weil wir an dieser Stelle von unserer Natur auch etwas mitgegeben haben, das ist eine Schlaf-Wach-Regulation, die recht robust ist. Das heißt, der Schlaf holt sich auch, was er braucht.
Okay.
Er lässt sich an bestimmter Stelle auch gar nicht das mit diesen statistischen Werten Vermessende quasi in die Pflicht nehmen, nach dem Motto, muss immer so.
Ja, ja.
Dann würden junge Familien beispielsweise die ersten Zeit mit ihren kleinen Kindern kaum überstehen, was sie allerdings schaffen.
Ja.
Weil die Natur uns darauf eingerichtet hat. Das heißt, wir kommen da auch mal hin. Wir schlafen dann eben am Tag mal mit. Wenn die Kleinen Mittagsschlaf halten, machen wir wenigstens die Hälfte der Zeit ein Nickerchen. Das heißt, diese Besorgnis, nennen wir es jetzt mal,
ja, ja,
die ja auch entstehen kann, wenn man ein bisschen jetzt beginnt, den Schlaf in seine Wahrnehmung stärker an sich ranzulassen, kann ja auch sein, dass dann eine Besorgnis entsteht, nach dem Motto, ich muss alles richtig machen, ja, sonst geht das richtig schief. Nein, das ist nicht der richtige Weg.
Okay.
Ansonsten würden wir ständig jetzt, mein Immunsystem wird schwächer, ja, ich werde das Risiko an Diabetes, Übergewicht, an all diesen schrecklichen Erkrankungen, die sich durch schlechten Schlaf gewissermaßen auf mich zubewegen, das kommt jetzt näher. Nein, wir können auch mal eine schlechte Nacht, wir können auch mal eine Phase sensiblen Schlafes erleben in unserem Leben und viele erleben das in ihrem Leben und kehren danach wieder rebalanciert zu einem normalen Schlafrhythmus zurück. Wir haben an der Stelle wirklich sehr robuste Strukturen in uns, die man erstmal gar nicht so leicht stören kann. Diese Wahrnehmung, ich habe ein Problem mit dem Schlaf, ich schlafe zu wenig oder so, ist ja nicht falsch, das, was diese 80% verdeutlichen. 80% heißt quasi, jeder hat irgendwann mal ein Problem mit dem Schlaf und hat das auch zum Ausdruck gebracht. Aber die Gefahr, sich da hineinzusteigern und aus diesem Kreis, diesem Stress, weil ich habe zu kurz geschlafen und ich habe zu kurz geschlafen, also macht mir der Tag heute Stress.
Genau.
der entsteht ja nur und letztendlich dann, wenn man es zulässt, ohne gegen zu balancieren, ohne quasi Stopp zu sagen.
Ja, ja.
Also wir haben die Möglichkeit, das meinte ich vorhin mit der, wir müssen uns das auch in einer Art Selbstverantwortung mit in unser Aufgabenbuch schreiben.
Ja, ja.
Eben darauf aufzupassen, aber nicht, indem man sagt, ich muss das alles perfekt machen. Ich muss mir jetzt sofort eine Sleep-App schalten. Ich muss jeden Morgen das Erste, was ich mache, auf diese Balken schauen. Habe ich genug Tiefschlaf bekommen? Diese modernen Geräte sind zum Teil also wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil wir gar nicht wissen, wonach sie validiert wurden. Und eine richtige Untersuchung des Schlafes kann wirklich nur in einem Schlaflabor erfolgen. Alles andere, wie gesagt, große Obacht und nicht zu ernst nehmen. Aber wir haben mittlerweile Reihen von Möglichkeiten, unserem Schlaf in die Bücher zu schauen. Und wer da anfällig ist, da ist es halt schon passiert. Da entsteht Stress.
Da entsteht Stress,
ja. Und Stress und gesunder Schlaf haben nichts miteinander zu tun. Man muss entspannen vor dem Schlafen. Man muss wirklich lösen vom Stress vor dem Schlafen. Und das ist das, was man eher trainieren, üben oder sich da eine Praxis aneignen sollte. Und auch da ist es nicht so, dass es den goldenen Weg gibt nach dem Motto, das und nur das passt. Weil wir sind so unwahrscheinlich unterschiedlich. Und das ist auch das Schöne daran.
Das ist das Schöne, ja.
Ja, also es gibt einige wichtige und für alle gültige Hinweise, wo man eben sagt, das Bildschirmlicht eines Smartphones, eines iPads oder zu lange am Computer, zu nahe Computerarbeit vor der Einschlafzeit. Das ist natürlich schädlich, weil es die Ausschüttung des Melatonin dimmt. Also es kommt langsamer zur Wirkung, als es eigentlich könnte. Das heißt, wir werden einfach mehr Zeit fürs Einschlafen brauchen.
Ja.
Also daran kann man also Mediendiät für die Bettzeit einfach ausrufen und sagen, raus aus diesen technischen Umrahmungen, rein in das, was wir natürlicherweise sind. Ja.
Und das ist interessant, weil wir erschaffen uns einen neuen Abend oder eine neue Abendroutine, die lautet Netflix und nebenbei auf dem Second Screen oder genau andersrum halt noch das Smartphone. Das heißt, wir werden mit Blaulicht beschallt, ganz viel Licht. Und dann sehe ich so einen Artikel wie vom Manager Magazin im März, was glaube ich, da wird gesagt, gesunder Schlaf ist das neue Statussymbol, der Milliardenmarkt Schlafartikel, wo dann vom Spray bis hin zur App, also das kommt dazu. Und weil wir uns die neue Routine gebaut haben, gibt es jetzt wieder Produkte oder Dienstleistungen oder Apps oder was auch immer, wo gesagt wird, wenn du das machst, dann kannst du wieder gesund schlafen. Also eigentlich auch hier wieder eigentlich die Quintessenz ist der Anfang, wo du sagtest, das Schlafprogramm, das ist uns kostenlos in die Wiege gelegt worden, einfach nur wahrnehmen, oder?
Ja, ja, ein bisschen ist es schon so. Also dieses in die Wiege gelegt bekommen, was wir ja, wie gesagt, bei jedem Neugeborenen sehen, dieses als Geschenk anzunehmen und es und darauf aufzupassen und es auch zu wertschätzen. Und ja, man kann auch was dafür tun. Also beispielsweise abends einen Spaziergang zu machen, statt eben die letzten wichtigen Newsletter, E-Mails zu lesen. Die können, glaube ich, entweder am Tag oder am nächsten Tag. Das macht sie ja nicht älter.
Ja, ja.
Oder die Freude, dass man mit einem Menschen gemeinsam den Tag beenden kann. Das ist sowas Wunderbares. Ich finde, unser Leben, das wir in den letzten Jahrzehnten oder vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren wirklich mit so viel digitalem Datenwerk, mit einer Selbstverständlichkeit ausgestattet haben, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass es mal einen davor gab, bringt mich immer mehr dazu, dass wir sagen, wir selbst, unser Leben findet aber in erster Linie analog statt.
Ja,
ja, wir sind Wesen der Natur. Wir haben zunächst erstmal solche ganz wunderbaren, unsichtbaren Schätze wie Atem. Sieht man nicht? Brauchen wir.
Ja.
Oder Gemeinschaft, Liebe. Sieht man nicht? Brauchen wir.
Ja.
Oder Schlafen nach der Anstrengung. Schlaf sieht man nicht? Brauchen wir.
Ja.
Also alles, was richtig relevant ist für unser Leben, für einen gelungenen Tag. Und jeder von uns will irgendwie am Ende des Lebens sagen, es war ein gelungener Tag. Das ist unsichtbar. Das ist nicht digital. Das Einzige ist, wir merken erst im Moment, wenn es uns fehlt. Dann fangen wir an zu suchen. Und jetzt ist die Frage, ist das wirklich ein neues Statussymbol? Ist das ein Statussymbol? Wenn wir nämlich unseren Schlaf beginnen zu graduieren, wenn wir beginnen würden, diese Zeit tatsächlich Tag für Tag gar nicht wahrzunehmen, es sei denn, wir haben es skaliert, nach dem Motto, Sleep getrackt, ist besser als gar nicht geschlafen.
Ja, genau.
Ja. Ja, also wenn wir anfangen würden, alles nur wahrzunehmen, was wir messen können, ich glaube, es würde unserem Glück sehr im Wege stehen.
Ja.
Weil alle Dinge, die wirklich zu dem, was wir, worauf zielt denn alles dieses ab, dieses Optimieren, dieses ich beteilige mich an dieser Leistungsgesellschaft, worauf zielt das denn ab? Wir wollen glücklich sein.
Ja.
Und guter Schlaf gehört zum Glück.
Ja.
Letztendlich dazu. Ich meine, wir brauchen nur mal vor wenigen Tagen eine wunderschöne Überschrift, wie im Schlaf, ein Beitrag über die inneren Uhren, über unseren Chronotyp. Ich habe gesagt, das ist großartig. Jetzt ist auch egal, welche Quelle, jetzt ist es also möglich, schon in der Tageszeitung über die inneren Uhren, über den Chronotyp zu lesen und sich zu informieren. Leider geht es darum, dass wir uns quasi anhand dieser Individualisierungsmerkmale optimieren, verbessern. Also mehr Leistung aus uns raus.
Ja, es ist ja auch im Sportbereich. Ne?
Also ja, so viel können wir sagen.
Ja, genau.
Es ist im Sportbereich erschienen. Und das ist dann auf der einen Seite die richtige Botschaft, nämlich, wenn ihr auch darauf Wert legt und damit quasi umgeht, es mit in euren Wahrnehmungszirkel einbezieht, dann kann noch mehr, noch besser, noch weiter, noch höher. Aber für die meisten von uns geht's nicht um Hochleistungen. Die meisten von uns sind keine Leistungssportler.
Nein.
Oder fahren die Tour de France. Oder sind im Triathlon irgendwann auf Hawaii.
Ja.
Die meisten von uns arbeiten einen Alltag, leben einen Alltag. Und trotzdem haben wir eben noch nicht gesellschaftlich in breitem Maße hineinbekommen, dass Schlafen nicht nur eine bestimmte Zeit von diesem 24-stündigen Tag erfordert, sondern dass er auch für die anderen Stunden die Grundlage ist, eigentlich wie ein Satzpunkt hinter einem Satz.
Hm.
Ohne den würde er gar nicht fertig werden. Es ist also ganz erforderlich, diese Schlafpause zu halten und dafür nicht dramatisch aufzuwachen, nicht irgendwie panisch zu sagen, ich mache alles falsch. Machen wir gar nicht. Dafür macht unsere intuitive Natur unglaublich viel richtig. Jeden Abend, ob man sich darum kümmert oder nicht. Und Statussymbole werden immer Dinge sein, die man sieht. Statussymbole muss man sehen, um sie zu vergleichen.
Ja.
Den Schlaf kann man nicht vergleichen.
Aber vielleicht die Augenringe.
Ah!
Vielleicht war 1995 bei den Managern dann halt der hat aber hier einen Augenring auf dem Augenring, also so ein Doppelaugenring, die kann man noch manchmal sehen. Und das war so, wow, der hat lang gestern im Büro gesessen. Das ist vielleicht das Statussymbol.
Okay.
Und heute, derjenige oder diejenige sieht ja ganz schön frisch aus, erholt. Und dann natürlich, ich habe 9 Stunden, ich kann es mir leisten, 8-9 Stunden zu schlafen, ich sehe frisch aus. Also vielleicht versucht man das dahingehend sichtbar zu machen. Aber ich bin bei dir.
Ja.
Im Endeffekt können wir es nicht sehen.
Ja,
kann ja auch genetisch sein. Ja. Also wenn alle Vorfahren einen Augenring auf dem Augenring haben,
genau,
ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass
meine Falten hier, die sind sozusagen trotz Achtsamkeit für den Schlaf gewachsen. Und ich würde sagen, das ist eine Diskussionsrunde, die gibt es ab und zu mal. Also wie wir vorhin schon in Forbes Quelle geguckt haben, 2006 gab es das eben auch schon nach dem Motto, das große Geschäft mit dem Schlaf. Letztendlich kann man sich das immer fragen, wenn man über Flugplätze geht, Wartesäle hinter sich lässt und plötzlich steht man vor einer Sleepbox. Ich habe nie nachgeguckt, wie viel Euro oder Dollar ich einwerfen müsste, weil ich würde in diese Box nie gehen können. Die sind zu klein, zu eingesperrt. Aber mögen das meinetwegen die Verdienstfelder der Wohlfühlschlaflängen industriellen sein? Ich glaube wirklich daran, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat.
Okay. Ja, alles gut. Ich sehe es auch nicht als Statussymbol. Ich brauche aber noch so einen persönlichen Tipp, weil ich schlafe viel im Hotel und ich habe auch bei einem befreundeten Schlafwissenschaftler mal eine Schlafstudie gemacht, also für eine Nacht. Und da hatte ich den First-Night-Effekt. Den hat er mir damals erklärt. Da hat er gesagt, in der ersten Nacht schläfst du hier in der Klinik schlecht, weil alles neu ist. Und dann habe ich gesagt, ja, schade, dann ist der Test ja nicht so gelungen. Dann habe ich mich aber daran erinnert, weil ich viel in Hotels schlafe, den First-Night-Effekt habe ich ja auch da. Und die erste Nacht, egal wo ich schlafe, die ist immer nicht so cool. Also ich bin nicht so erholt. Egal, ob es 6 Stunden sind oder 9 oder 10. Ich denke immer, ich habe nicht gut geschlafen. Kann ich da was gegen machen oder muss ich es einfach akzeptieren und damit leben?
Also zunächst mal muss man sagen, der First-Night-Effekt, der Effekt der schlechten ersten Nacht in fremde Umgebung, den gibt es tatsächlich. Mhm. Das hat einige Ursachen, die damit zusammenhängen, dass wir uns während des Schlafens immer wieder vergewissern. Also wir wachen auf. Ob wir das wahrnehmen, also ob wir uns daran am Morgen erinnern oder nicht. Diese Aufwachepisoden, der Fachmann nennt sie Arousal, finden während der Nacht gehäuft statt.
So 30 gibt, Mal, ne? So
genau, zusammen. Genau, um die 30 Mal. Und
Ich habe gerade einen Daumen nach oben bekommen, dass ich das wusste. Juhu, ich freue mich. Ich möchte jetzt nur einmal mir selber nochmal auditiv auf die Schulter klopfen.
Es findet ja ohne Bilder statt, aber ich habe tatsächlich gesagt, wow, das ist eine gute Zahl. Die steht nun nicht jeden Tag in der Zeitung. Nein. Ja, also diese Arousal bilden wir nicht oder nicht alle in unserem Gedächtnis ab, sodass wir also zum Teil das Ich habe durchgeschlafen Gefühl haben. Bei einer Nacht in fremder Umgebung arouseln wir besonders und oft, erstens erinnern wir uns auch, wir haben unruhig geschlafen, empfinden das als ich bin öfter aufgewacht als gewohnt. Zweitens, wir haben dann zum Teil auch diese Wahrnehmung, dass man nicht so tief schläft. Also wir sind einfach in unseren Erholungsarbeiten nicht ganz so weit gekommen wie in gewohnter Umgebung. Wir haben so eine Art Wächterschlaf.
Ja,
also passen drauf auf, dass uns in der ersten Nacht in fremdem Lande nichts passiert. Das ist wahrscheinlich schon noch eine Erbschaft aus unseren Frühzeiten. Aber es ist eigentlich auch oft so, dass wir es damit schon ein bisschen abmildern können, dass uns etwas begleitet, was uns an zu Hause, ich will jetzt nicht sagen, dass das Schlafzimmer können wir ja nicht mitnehmen, die Bettwäsche ist auch manchmal nicht im Handgepäck unterzubringen, aber dass wir uns etwas mitnehmen, was sozusagen dieses ist meins, ich bin bei mir, ich bin zu Ja, wie zu Hause.
Kuscheltier zum Beispiel.
Man könnte es, bei Kindern ist es ja meistens so, dass sie dann, wenn sie zu Oma, Opa zu übernachten, da muss das Kuscheltier mit dabei sein. Ohne Kuscheltier keine Abreise.
Ja.
Und ja, was sind unsere Erwachsenen-Kuscheltiere? Bei einem Interview habe ich letztens mich beim Satz erwischt, wir müssten etwas erfinden wie den Sandmann für Erwachsene. Also ein Ritual, was uns überall zur Verfügung stünde und was uns an, weil wir es von zu Hause kennen, wie wir sind wie zu Hause erinnert. Mhm. Ja, vielleicht habe ich es auch noch nicht ganz durchdacht und mir fällt noch was Besseres ein. Aber ob das ein Bild ist, ob das ein, ich schaue mir noch eine kleine Videosequenz an von zu Hause. Also, dass man dieses, was ist mein Gewohntes, vor dem Einschlafen, so gut es geht, zelebriert. Mit einem Schlafritual beispielsweise.
Was überall
funktionieren kann.
Und mein erster Gedanke war, ich frage manchmal Alexa am Abend vorher, wie wird das Wetter morgen? Jetzt könnte ich Alexa natürlich mitschleppen. Zumindest eine gleiche Stimme. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber ja, oder es ist ein Geruch oder vielleicht irgendwas.
Geruch kann auch gut funktionieren. Ja. Funktioniert auch bei manchen.
Was die Sinne irgendwie.
Genau, was einen in die Ruhe, in die Geborgenheit, in dieses Gefühl, ich bin zu Hause, also angekommen.
Ja. Es ist eine andere Höhle, aber ich habe sie zumindest so tapeziert, dass sie so aussieht wie eine.
Ja.
Wie auch immer.
Ja. Also ich weiß ja nicht, also letztens war ich im Motel One und dachte mir, überall die gleichen Farben, überall die gleiche Teppich, überall das gleiche Holz. Also es ist immer so. Wie bin ich denn hier eigentlich? Stuttgart, München.
Ja, ja.
Und dann kam so ein Quergedanke, ja, vielleicht machen sie das aus gutem Grund, weil man ist immer bei ihnen.
Ja. Könnte das helfen? Wahrscheinlich schon, ne? Dass man eine Kette.
Ja, wobei, das kann man ja nun nicht voraussetzen.
Andere
außerdem
Geruch,
andere, außerdem machen wir keine Schleichwerbung.
Ja.
Es ist sowieso sehr schwierig für den Schlaf in dem Sinne, Werbung zu machen. Ansonsten kann man ja zum Schlaf alles tun und ist sich der Resonanz sicher. Also Studien aufklären, über Schlafhygiene aufklären, aber so richtig für den Schlaf Werbung zu machen, das ist unglaublich schwer.
Und das manchmal vergleichen wir es auch. Wir bleiben wieder bei dem gleichen Beispiel wie gerade. Es gibt eine Hotelkette, da ist mir das Kopfkissen zu hart. Ich kann da nicht gut drauf schlafen. Ich brauche eher so ein weiches Kopfkissen. Ein Kumpel von mir sagt, er schläft da wie ein kleines Baby. Mhm. Und dann sagst du, ja, okay. Und jetzt haben wir, also für den einen ist es gut, für den anderen nicht. Der andere sagt, das ist super da. Und ich sage, nee, ich gehe da nicht mehr hin, weil dann morgens wache ich auf, hab Nacken. Und
Es gibt ja auch schon für die Herbergen, für uns Reisende, gibt es auch schon welche, die schreiben wirklich, nennen Sie uns Ihren Wunsch, wir versuchen ihn zu erfüllen. Ja, ja. Brauchen Sie 5 Kopfkissen oder eins, ein hartes, ein weiches, eine schwere Zudecke, eine leichte Zudecke. Es gibt Menschen, die schlafen unter schwereren Decken wirklich besser.
Ja.
Andere würden sich da gar nicht wohlfühlen, da reicht ein Laken.
Genau.
Also
die Individualität
wird
auch
an der Stelle ist das, was wir uns, statt irgendwie den Schlaf zum Statussymbol zu machen, wofür ich nicht bin, sondern ihn kennenzulernen.
Ja.
Weil den Schlaf, den du schläfst, den gibt es nur einmal.
Ja.
Bei dir.
Ist auch nicht vergleichbar.
Genau, ist auch nicht vergleichbar. Nein. Ist auch nicht in einer Art von so Erwartungsmuster drängen zu lassen, sondern erstmal neugierig zu sein auf, was ist denn mein Schlaf?
Ja.
Lassen wir ihn doch erstmal zu. Nehme ich doch erstmal den Wecker gar nicht mit in den Urlaub. Schaue ich mal nach, wie ich 3 Wochen lang im besten Falle schlafen kann, ohne geweckt zu werden. Was passiert dann mit mir? Die erste Zeit wird man wahrscheinlich gewohnheitsmäßig aufwachen zu der Stunde, die gewohnt ist von zu Hause. Ja. Und erst dann balanciert sich etwas aus, was vielleicht wirklich meine Wohlfühlschlaflänge ist. Ist die kürzer? Kann sein. Ist sie länger? Könnte auch sein. Oder bin ich schon eigentlich immer in meiner Wohlfühlschlaflänge? Ich weiß es nun doch gar nicht. Nur weil immer der Wecker klingelt, denke ich, ich werde geweckt.
Ja.
Oder warum wackere ich manchmal 5 Minuten vor dem Wecker auf? Weil Das ist so gewohnt.
Ja.
Also dieses Kennenlernen seines eigenen Schlafes ist, finde ich, eine spannende Geschichte und ein großes Experiment.
Die Schlafentdecker, die neue Arbeitsphilosophen-Community, finde ich super. Also nimmt mir gerade auch den Druck raus. Ich habe also jetzt schon mega viel gelernt, aber ganz zum Schluss möchte ich nochmal auf ein Thema kommen. Du hast ein Buch geschrieben, eine Liebeserklärung an die Pause. Und wir haben es eben auch schon gesagt, Powernap, Meditation. Man kann so ganz viele Dinge so zwischendurch machen, den Kaffee alleine trinken, das haben wir schon gehört. Wir lesen die Zeitung am Morgen. Sind so diese kleinen Dinge sinnvoller als diese große Pause, die zweimonatige Reise in die USA, das Sabbatical, dieses High-End-Wellness-Wochenende, was man da irgendwie noch irgendwie so zwischen den stressigen Wochen dazwischen klemmt?
Mhm. Ja, schade, dass wir kurz zu Schluss sind. Nein, also ich nehme es mal kurz in die Hand. Und weil ich ja wusste, dass es wahrscheinlich viele gibt, die gar nicht so viel Zeit haben, 100 Seiten Buch zu lesen, habe ich auf den letzten Seiten die sogenannte Momentmal-Liste geschrieben und ganz kurz zusammengefasst, was auch eine Antwort wäre auf deine Frage, sind die kleinen Momente eigentlich nicht manchmal das, was wir mehr brauchen als das große Sabbatical, die um die Welt Reise oder das teure Wellness-Wochenende mit namhaftester Besetzung, was uns allerdings, wenn wir am Montag dann wieder da angekommen sind, ist es, als hätte es nicht stattgefunden.
Ja.
Ich glaube, wenn wir uns in der ganz persönlich privaten Erforschung unserer Pausengewohnheiten, nicht nur den Schlaf, sondern auch die kleinen Oasen während des Tages vor Augen führen. Was erinnert uns an Pausen? Mit wem verbringe ich Pausen? Wie betrachte ich meine Pausen? Habe ich ein schlechtes Gewissen? Das sind die Sachen, die wir uns verdeutlichen sollten, weil es gibt zwar ein Arbeitszeitgesetz in unserer gesetzlichen Umgebung, die an der Stelle sagt, nach 6 Stunden 30 Minuten Pause muss gegeben werden, aber ich kenne so viele Beispiele, in denen diese kleinen halbe Stunden nicht reichen, also nicht stattfinden, nicht mal eine Viertelstunde stattfindet, sondern einfach durchgeschrubbt wird.
Ja.
Und dann müssen wir uns vor Augen halten, wir haben einen biologischen Rhythmus, der 90 Minuten Leistungszeit mit einer kurzen Leistungssenke beendet. Mhm. Das heißt, wir sind eigentlich als Pausenwesen den Tag über alle 90 Minuten in einer Kurzpause und schrubben drüber weg. Wir können einfach gar nicht in dieser High-End-Performance den ganzen Tag durchleben.
Ja, ja,
ja. Und das, das findet sowieso statt, unser Körper macht es. Und wir erleben das dann, das sind dann so diese Momente, wo wir anfangen, ein bisschen die Augen vom Screen zu lösen, wo die Raucher sich für ihre Rauchpause verabschieden.
Ja.
Wo man sich, ich gehe mal kurz zu und einfach mal einen Gang über den Korridor organisiert, ein kleines Gespräch beginnt. Ja, es sind die kleinen Pausen in einem guten, kraftvollen Tagesablauf, die uns eher dafür in die Lage setzen, abends auch runterzufahren. Denn wenn wir von ganz hoch auf entspannt mit Knopfdruck wollen, dann hat das meistens nicht sehr viel Aussicht auf Erfolg, sondern wir müssen wie mit Wellen arbeiten. Alle 90 Minuten einfach mal innehalten, durchatmen, eben eine kleine Pause machen. Und vielleicht müssen wir neue Worte für Pause finden, weil Pause hat keinen guten Ruf, hat kein gutes Image. Vielleicht schaffen wir alle zusammen an der Stelle in den nächsten Jahren etwas, was uns gesünder und entspannter aus dem Arbeitsstress raustreten lässt, um wieder hineingehen zu können. Weil das ist ja letztendlich der Sinn der Pause. Man hat, während die Zeit und der Prozess des Tuns weiterläuft, für einen kurzen Moment den Schritt herausgenommen, hält inne und tritt wieder zurück und beteiligt sich weiter. In allen gesellschaftlichen Bereichen gibt es eine Kultur, die dieses Takten zelebriert. In der Musik sind es die Pausen mit den Pausenzeichen. In der Schrift sind es die weißen Räume zwischen Worten. Es würde alles keinen Sinn geben, wenn es diese kleinen Pausen nicht gäbe. So brauchen wir sie auch. Gott sei Dank sorgt unsere Natur dafür, dass wir sie machen. Obwohl wir dann immer denken, wir machen ja gar keine Pausen. Wir machen sie alle 90 Minuten. Gott sei Dank.
Mit gutem Gewissen. Ab jetzt.
Ab jetzt mit gutem Gewissen.
Thea, vielen, vielen Dank. Ich bin komplett geflasht. Ich habe ein ganz neues Verhältnis zu Pause und Schlaf bekommen. Und ich denke, das geht vielen so. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war das Gespräch mit Thea Herold. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß dabei. Du hattest vielleicht auch den einen oder anderen Aha-Moment. Wenn du mehr über die Schlafakademie wissen möchtest, wenn du mehr über Thea erfahren möchtest, in den Shownotes ist alles verlinkt. Der Themenschwerpunkt geht in der nächsten Woche weiter. Ich wünsche dir bis dahin eine entspannte Woche, eine Woche mit einem gesunden Schlaf, qualitativ wie quantitativ. Und ja, bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.